Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis und Dr. Burak Yildirim.
Das ist ein Thema heute, das habe ich mir lange gewünscht, ohne Quatsch, aber du hast es auf den Tisch gebracht und ich hatte lange überlegt, mache ich mal den Vorschlag oder mache ich es nicht. Ich habe es nicht gemacht, dann hast du es gemacht und spirituelle Heilung im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit, großes Thema. Da gibt es ganze Verlage, die sich nur davon ernähren, um das mal so zu sagen. Und mein allererster Kunde in der Selbstständigkeit war ein solcher Verlag, der quasi nur spirituelle Heilungsbücher aufgelegt hat, beziehungsweise es noch immer noch tut, mit wachsendem Erfolg. Hallo und guten Tag, lieber Burak.
Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße dich.
Ja, das ist, musst du uns gleich mal erklären, wie du darauf gekommen bist auf das Thema und wie es dich gepackt hat quasi und inwiefern du dich da vielleicht auch im normalen Leben mit beschäftigst, da bin ich sehr gespannt, aber ich bin natürlich auch gespannt, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, der hat uns im Grunde zu dem Thema geführt, zumindest mich. Und das war ein Interview mit Mel Gibson, dem Schauspieler, den ich früher wirklich unheimlich gern gesehen habe. Und schauspielerisch einfach top von allein diese Mähne. Also es war schon großartig. Ah, absolut. Also ich meine, das sind Filme, die muss man, und in dem Fall sage ich auch Mann mit Doppel-N, die muss man gesehen haben. Ja. Zeitlos in meinen Augen. Und der hat ein Interview gegeben und der ist ja in letzter Zeit auf der einen Seite in eine gewisse Ecke gedrängt worden. Und auf der anderen Seite aber hat er ja auch jetzt seit längerer Zeit öffentlich gemacht, dass er ein Drogen- und Alkoholproblem hatte. Ich hoffe, dass man da die Vergangenheitsform verwenden kann. Er hat auf jeden Fall ein Interview gegeben und es gab halt eine Passage aus diesem Interview, die mich dann schon sehr gepackt und auch dann in dem Fall inspiriert hat. Ich habe die mal rausgeschrieben, habe die für mich und andere Schulabbrecher da draußen, die uns zuhören, einmal übersetzt. Und zwar hat er in dem Interview unter anderem gesagt, ich bin von Natur aus fehlerhaft, geboren als Alkoholiker. Ich habe Drogen und Alkohol genommen, nichts konnte mich aufhalten. Aber in dem Moment, in dem ich nach etwas Größerem als mir selbst griff, änderte sich alles. Das ist ein Wunder, für mich ist es das, für viele ist es das. Wenn Sie an einer spirituellen Krankheit leiden, ist die Heilung auch spirituell oder spirituell, kann man sich gerne aussuchen. Deshalb funktioniert es. Und ich fand diese Passage, die hat natürlich so viel Inhalt, so viel Druck, der sich da entlädt. Alleine der erste Satz, ich bin von Natur aus fehlerhaft geboren als Alkoholiker. Das verdient ja schon eine eigene Folge. Ich meine, wir haben mal eine schöne Folge gemacht zum Thema Sucht und Suchttherapien. Die kann man in diesem Zusammenhang gerne auch nochmal, weil auch unsere Folgen sind wie die Filme zeitlos. Von Mel Gibson, zeitlos. Und da kann man gerne mal die Folge nochmal anhören.
It's a classic. It's a classic.
Genau, it's a classic. It's a Klassiker.
It's a genau. Classic,
ja. Genau, und und daraus hat sich dann bei mir das Thema breit gemacht, dass wir vielleicht mal über die spirituelle Heilung mal sprechen sollten, was das vielleicht für dich, was das für mich bedeutet, was das für die Allgemeinheit bedeutet und ob man aus der spirituellen Heilung des Mel Gibson eventuell für uns auch was rausziehen kann.
Tipptopp. Da bin ich mal sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt, was du zu spiritueller Heilung sagen kannst. Und da lernen wir eine neue Seite vielleicht an dir kennen. Wer weiß. Schön. Sehr schön.
Danke. Sehr gut. Und bei dir?
Bei mir war es ein Film, den ich gestern gesehen habe. Ich habe irgendwie so random, stupid bei Netflix rumgesurft und dachte mir, ich pick mir jetzt mal irgendwie ein Filmchen raus. Und das war krass, weil ich habe irgendwie schon ganz lange keine Netflix mehr geguckt. Ich habe irgendwie auch, keine Ahnung, also du musst ja dann irgendwie auch Muße und Zeit haben. Und abends bin ich dann irgendwie auch echt groggy. Als junger Vater, du erinnerst dich vielleicht an damals und dann bist du irgendwie froh, wenn du einfach irgendwann um 9:30 im Bett liegst, spätestens. Nein, und dann bin ich auf einen Film gestoßen, der mich unfassbar berührt hat. 1 Million Stunden heißt der. Stimmt das, was ich sage? Oder heißt er eine Million? Moment, ich muss mal ganz kurz nachgucken. 1 Million Minuten natürlich, Quatsch. 1 Million Minuten ist aus 2024. Und erzählt ein bisschen die Geschichte klassisch. Auch das kennen wir beide. Weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
Nee, ich glaube, es ist eine Romanverfilmung. Also eine Buchverfilmung. Also ja, ne?
Genau.
Ja. Ich kenne das Buch nicht gelesen, aber ich kenne den Titel.
Unfassbar. Und ein Ehepaar, Klassiker, junges Ehepaar und zwei Kinder. Und er arbeitet wie ein Hengst. Sie ist zu Hause und ist unzufrieden und nicht ausgelastet, eigentlich Architektin. Und er ist im Grunde genommen eigentlich nur die ganze Zeit am Handy, auch wenn er zu Hause ist. Also so ein typischer Klassiker. Bis sie die Diagnose erhalten von ihrer Tochter, die eine Art Behinderung hat. Und vorwiegend durch Bewegung diese Behinderung aufgehalten werden kann, beziehungsweise relativiert werden kann. Und eines Tages kommt er nach Hause und sie beschließen, dass er sich eine Auszeit nimmt, weil die Tochter sich eins wünscht, nämlich 1 Million Minuten mit ihren Eltern zusammen. Was ungefähr so 2 Jahre sind. Und das ist etwas, wo er dann ins Nachdenken kommt und sagt, okay, wenn das der Wunsch ist, dann müssen wir uns vielleicht sowieso auch um jetzt ihre Gesundheit kümmern. Ich nehme mich einfach mal da raus. Und was dann passiert, ist eben eine komplette Verwandlung. Nicht nur, was ihn betrifft, sondern was das gesamte Familiengefühl angeht. Und da waren sehr, sehr viele Sätze drin, die einfach bewegend sind, die mich auch wieder so ein Stück weit wirklich geerdet haben und mich ins Nachdenken gebracht haben, weil du dann einfach mal wieder so einmal mehr siehst, wie wichtig es ist, sich einfach Zeit für die Kinder oder auch für ein Kind oder für sich selbst zu nehmen, in der Kombi am besten. Und ich dann auch so ein bisschen froh war und durchatmen konnte, weil die Entscheidung, die wir hier getroffen haben, war ja eine ganz bewusste, dass wir beide eben sehr viel Zeit und Möglichkeiten haben, mit unserer Tochter Zeit zu verbringen. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist und nicht erst dann, wenn irgendwas passiert, sondern eben einfach so von vornherein. Was nicht einfach ist, wenn man das so auch durchziehen will für alle Beteiligten. Nein, und nochmal, dieser Film ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Deshalb, weil ja, es augenöffnend ist. Und ich fand es auch irgendwie ganz, ganz rührend, irgendwie so dieser Wunsch nach 1 Million Minuten mit den Eltern zusammen und auch ganz bewusst nicht wissen genau, wie lange das ist, aber zu wissen, dass es sehr viel Zeit mit den Eltern und auch zu formulieren, dass dieses Mädchen einfach diese Zeit braucht. Und das hatte schon auch etwas fast Spirituelles.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es ist, ich meine, man hat das, wir haben es vor kurzem in der Praxis gehabt, dass ein Kollege von einem plötzlichen Tod eines Bekannten gesprochen hat mit Anfang 50 und sofort fängt man dann an, wieder darüber nachzudenken, wie wertvoll Zeit ist und dass man sie eigentlich besser nutzen müsste und so weiter und so fort. Und deshalb ist es auch schön, solche Filme oder vor allen Dingen auch solche Bücher zu schreiben, die Welt an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen, damit wir auch immer wieder über gewisse Dinge nachdenken. Weil manchmal fällt es uns ja schwer, auch einfach dankbar zu sein für das Leben, das man hat. Und häufig orientiert man sich eher daran, was andere für Probleme haben und erfreut sich, dass man diese Probleme nicht hat. Aber der Umweg ist schlecht. Also im Grunde muss man letztendlich mal auch innehalten, genießen, mal, ja, ich will jetzt nicht sagen Revue passieren lassen, aber mal darüber nachdenken, wie viele Dinge man tatsächlich auch selber in der Hand hat und selber gestalten kann, vor allen Dingen entscheiden kann. Und ja, deshalb werde ich mir den Film auf jeden Fall angucken. Ich wollte immer das Buch lesen, aber es ist auch immer so eine Thematik, ne? Das Buch, das Buch, das Buch. Aber meistens hat man dann viele andere, die man davor und danach liest, aber man schafft es irgendwie nicht. Deshalb ist so eine Verfilmung eigentlich auch mal ganz gut, dass man innerhalb von 90 bis 105 Minuten, je nachdem wie lange dauert, zieht man das einmal durch.
120 Minuten, aber
auch schön, lohnt
sich. Also es wird nicht...
Schön.
Irgendwie ist das eine ganz gute. Ja, guck's dir an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also, Butter bei die Fische, spirituelle Heilung. Hast du damit in irgendeiner Form einen Berührungspunkt? Gibt es etwas, was du persönlich für dich berichten kannst, was dir geholfen hat? Sei es eine persönliche Erfahrung mit so einer Heilung oder mit Büchern oder mit, keine Ahnung, das ist so vielfältig. Wenn man da einmal eintaucht in diese Materie, dann ist es schon, glaube ich, ein ganz, ganz weites Feld. Und ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast.
Ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil ich glaube, wenn man das mal so random irgendwo reinknallen würde und fragen würde, was ist spirituelle Heilung oder was ist grundsätzlich Spiritualität, dann wird man sicherlich viele Antworten bekommen, aber die meisten Antworten wird man sicherlich schon in einem religiösen Zusammenhang bekommen. Aber ich glaube, wenn wir es therapeutisch betrachten, und letztendlich würde ich mich ab und an schon an dem Gesagten von Mel Gibson auch nochmal aufhängen, nämlich alleine der, ne, dass er sagt, wenn Sie an einer spirituellen Krankheit leiden, ist die Heilung spirituell. Jetzt weiß ich nicht, ob man Alkohol- und Drogensucht als spirituelle Krankheiten bezeichnen sollte oder in dem Zusammenhang das zumindest sehen sollte. Das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber ich denke, mit spiritueller Heilung ist vor allen Dingen eher ein Prozess gemeint als eine spezielle Medikation. Und ich denke, in vielerlei Hinsicht, wenn man auch das Thema Spiritualität sich anschaut und beleuchtet, geht es vielen Menschen um Sinnsuche, es geht um Selbstreflexion, es geht um Verantwortung, es geht um Verbundenheit mit etwas, das nicht sie selbst sind. So, und da ist jetzt natürlich die Frage, was ist das? Also für viele ist es natürlich schon Religion, für viele ist es Gott, für viele sind es Propheten, welcher auch immer. Und aber dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die spirituell auf jemanden wirken können. Oder die Natur eine Spiritualität ausweist. Ich muss mich jetzt ein bisschen entscheiden, ob spirituell oder spirituell. Also verzeiht mir bitte, wenn ich ab und zu abdrifte zwischen den Begriffen. Und ich glaube, das ist erstmal das, dass man so ein bisschen verstehen sollte, und so habe ich es für mich verstanden, dass es um eine Veränderung der inneren Haltung geht und um eine gewisse Form der Sinnorientierung.
Gibt es denn so eine Erfahrung, die du persönlich mal gemacht hast, was jetzt wirklich so diese, gibt ja verschiedene Techniken, es gibt verschiedene, weiß ich nicht, also ein Beispiel. Ich habe diesen Verlag damals beraten, einige Jahre her, viele Jahre her, und der ist bekannt geworden durch ein Buch, nämlich die Lizenz von Elisabeth Kübler-Ross, Der Tod und das Leben danach. Ist ein Buch, das viele übrigens in der Schule auch lesen, und da geht es darum, dass geht um das Thema Wiedergeburt eigentlich, ne? Oder was passiert im Moment des Sterbens. Und diese Elisabeth Kübler-Ross, die hat quasi geforscht, also die hat sich mit Menschen unterhalten, die klinisch tot waren und wieder zurück ins Leben kamen. Und sie hat festgestellt, dass viele dasselbe erzählen. Also es gibt da sehr, sehr, sehr viele Schnittmengen einfach. Und sie hat die aufgeschrieben. Und das ist ein Buch, das eigentlich helfen soll, gerade Menschen helfen soll, die Angst vor dem Tod haben, was ja wahrscheinlich fast jeder irgendwie ein Stück weit ist. Und du kannst, es ist eigentlich ein zeitloser Bestseller. Es ist ganz egal, wann immer du reinguckst in irgendwelchen Rankings bei Amazon. Dieses Buch ist seit, ich glaube, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist, ich glaube, ich meine irgendwie 82 oder so.
Ui.
Ist immer noch, immer unter den meistverkauften 500 Büchern bei Amazon oder unter den ersten 1000, manchmal ein bisschen besser oder schlechter. Also es ist, man könnte sagen, auf der einen Seite ist es die Cash-Cow dieses Verlages und auf der anderen Seite kannst du sagen, es ist etwas, was was viele Menschen halt einfach schlicht und ergreifend bewegt und und was sie konsumieren. Und das ist ganz schön, dieses Buch, weil es Hoffnung gibt und weil es auf der anderen Seite eben einfach diesen wissenschaftlichen Aspekt hat. Und in diesem Verlagshaus entstehen dann aber auch Bücher von jemandem, der heißt John Labo. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ob der noch lebt. Aber der hat Bücher geschrieben und gibt auch Seminare, glaube ich. Der operiert angeblich mit den Händen. Also das heißt, dass er unter anderem Menschen, die auf herkömmliche Art und Weise eben nicht weiter operiert werden können, Thema Krebs zum Beispiel, gehen bei ihm in Behandlung und angeblich hat er schon irgendwie ganz, ganz viele geheilt. Es gibt auch Videos bei YouTube, wo man das mitverfolgen kann, zumindest in Teilen, wo er dann wirklich er geht augenscheinlich mit der Hand in diesen Körper rein und holt dort irgendwelche Dinge raus. Und es gab auch Menschen, auch da wiederum, liegt ja immer der Verdacht sehr schnell nahe, dass das irgendwie Scharlatanerie ist, das, keine Ahnung, und da ist es aber auch wieder geprüft worden und da soll was dran sein. Also es ist aber dann auch immer wieder eine Glaubensfrage und ich glaube, das ist doch auch das Entscheidende bei jeglicher spirituellen, in Anführungsstrichen, Heilung, dass es auch eine Frage des Glaubens ist. Glaube ich an das, was dann mir da vermittelt wird? Glaube ich an das, was dieser Wunderheiler dann mit den Händen kann? Oder glaube ich an der Elisabeth Kübler-Ross, die geforscht hat und festgestellt hat, dass es große Schnittmengen gibt zwischen den Erzählungen von klinisch Toten, die ins Leben zurückgekommen sind? Und ich glaube, das ist doch eigentlich das Entscheidende. Also, dass das eben hilft, dass das eben Menschen hilft. Das kann man natürlich die Frage stellen, wenn jemand auf die Philippinen fährt zu diesem John Labo und da Tausende von Euros lässt, freut sich John Labo, klar, aber du, also vielleicht gibt es auch Menschen, die freuen sich auch, weil sie immer noch leben, wie auch immer und warum auch immer. Was denkst du?
Ja, die Frage ist ja, was ist die Alternative? Also das sind ja, gehe ich von aus, ich kenne den Kollegen, ich sag mal Kollegen, nicht. Also ich operiere nicht mit den Händen, aber meistens mit Besteck. Also früher haben wir ein Instrumentarium gehabt, Operationsbesteck gehabt. Aber die Frage ist ja dann, wie gesagt, was ist die Alternative? Und das werden natürlich sicherlich auch, gerade wenn es um Krebserkrankungen geht, wahrscheinlich auch Menschen sein, die letztendlich verzweifelt sind und vielleicht auch schulmedizinisch betrachtet eben nicht mehr versorgt werden. Und wenn die aber zumindest erstmal den Glauben daran haben, dass sie weiterleben können und vor allen Dingen auch den Drang und den Wunsch, weiterleben zu wollen, dann denke ich, findet man auch Alternativen. Und es gibt einen ganz platten Spruch in der Medizin: Wer heilt, hat Recht. Und am Ende des Tages, wenn man über Heilung spricht oder auch von Heilung sprechen kann, muss man natürlich auch allem, was zumindest einigermaßen seriös erscheint, die Möglichkeit geben. Das Schöne ist ja, dass wir viele Dinge ja gar nicht, wie man so schön sagt, logisch, was auch immer Logik bedeutet. Das ist ja auch nochmal ein Riesenbegriff. Aber sagen wir mal so, das geländegängige in der Schule und an der Uni und im Ausbildungsbetrieb vermittelte logische Denken, dass vieles, was wir so erleben, ja eben nicht damit erklärbar ist. Und ein Ausbilder von mir, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, wenn die Kunden gefragt haben, ja, aber woran liegt das denn? Warum ist das so? Warum habe ich das? Dann hat er einfach das Gespräch beendet mit den Worten: Wissen Sie was? Wir können nicht alles erklären. Wir müssen manchmal auch einfach nur Phänomene beschreiben. So, damit war das Gespräch, beendet. Und das habe ich mir gemerkt, nur mit dem Unterschied, ich wollte diese Phänomene trotzdem erklären. Aber ich glaube, für viele Dinge gibt es nun mal keine verfügbare, normale oder eben, wie ich es eben gesagt habe, logische Erklärung. Und das Thema Glauben ist in vielerlei Hinsicht, und damit meine ich jetzt nicht das religiöse Glauben prinzipiell, sondern wirklich den Glauben, dass etwas helfen kann. Der Glaube, dass man etwas verändern kann, bewegen kann, gestalten kann. Ich glaube, wenn man das vermittelt oder auch vermitteln kann, dann greifen auch viele, und das ist sicherlich seit einigen 100 bis 1000 Jahren bekannt, dann kann man sicherlich auch Selbstheilungseffekte aktivieren. Weil da, glaube ich, ist die Wissenschaft sich einig, die gibt es. Wir reparieren uns selber, wir heilen uns selber in vielerlei Hinsicht. In einigen Dingen braucht man sicherlich auch Hilfe von der medizinischen Seite und medizinischer Expertise, um gewisse Dinge einfach auch zu kapieren, zu verstehen. Es geht ja nicht immer nur darum, also ich erlebe ja viele Verbesserungen des Gesundheitszustands, ohne dass ich therapiere. Also was man gemeinhin als Therapie bezeichnen würde, also ich sag mal, Spritze setzen, eine Stoßwelle machen oder manuell das ein oder andere justieren und was es da alles gibt. Ich möchte das nicht alles aufzählen jetzt. Sondern es gibt Termine, da wird erstmal nur darüber gesprochen, was hat die Person? Nach Möglichkeit kriegen wir heraus, warum die Person das hat und was ist dann in der Folge, wenn wir wissen, warum und wieso? Die entsprechende Therapie. So, und das heißt, es ist streng genommen ein rein informeller Termin. Und danach beginnen die Therapiesitzungen. Man macht Termine und sagt, wir sehen uns in einer Woche, in zwei Wochen wieder und dann beginnen wir. Und von diesem ersten rein informativen Termin bis zum ersten Therapietermin berichten unheimlich viele, dass es ihnen schon besser gehe. Obwohl sie davor Monate und Jahre lang Beschwerden hatten. Also das heißt, alleine, dass man weiß, ich verstehe, was ich habe, idealerweise kann ich sogar erklären und nicht nur Phänomene beschreiben. Und es gibt eine Lösung. Führt schon dazu, dass der Körper anfängt zu arbeiten. Und zwar in Vorleistung zu gehen, bevor irgendein Doktor sein Unwesen treibt. Ja, manchmal können wir ja auch helfen. Aber das ist vielleicht etwas übertrieben, aber das ist auch eine Form der spirituellen Heilung. Weil letztendlich geht es ja nur darum, der Person klarzumachen, worum es geht und wie wir es beeinflussen können. Und wenn das funktioniert, wenn das sitzt, dann ist der Geist frei und dann kann der Körper agieren. Ist der Geist blockiert, ist der Körper, wie wir ja aus zahlreichen Folgen auf diesem Kanal wissen, ist natürlich der Körper einfach auch gehandicapt, weil er letztendlich nicht, den geistigen Sprit bekommt.
Jetzt weiß ich, dass du an solche Sachen glaubst. Ich auch, zweifelsohne. Ich weiß auch, dass du da auch mit arbeitest. Und ich weiß auch, dass der Glaube für dich schon auch ein wichtiger Faktor ist. Ist der Glaube etwas, was jetzt für dich auch rein religiös ist, gesteuert ist, oder geht der Glaube über die Religion hinaus und wie baut sich der im Alltag ein? Ob es jetzt privat ist oder ob es beruflich ist?
Also in allen Varianten, die du gerade genannt hast, das erste, und ich glaube, dass das auch mit dem Glauben, mit dem religiösen Glauben zusammenhängt, ist, dass ich als allererstes an mich glaube. Und dann, weil ich bin in der Position, und zwar in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt eine berufliche Position ist, die ich ausübe mit Menschen, für und wegen Menschen, ob das die Position ist, die ich natürlich als Familienvater besitze, als Sohn, als Bruder. Ich kann gewisse Dinge nur nach vorne treiben und verändern, verbessern idealerweise, wenn ich den Glauben an mich habe, dass ich das auch kann. Und das ist natürlich ein Erfahrungsprozess. Ich stelle mich ja nicht morgens hin und sage, du kannst es, Alter, mach mal. Sondern da muss man natürlich hinkommen. Ich weiß, dass ich Grenzen habe. Ich weiß aber auch, dass ich schon viele Grenzen, die ich mir selber gesetzt habe oder die mir gesetzt wurden, pulverisiert habe. Und dementsprechend wächst natürlich dann der Glaube an einen selbst oder in dem Fall mein Glaube in mich und an mich. Aber mir hilft der Zugriff und auch die Verbundenheit zur Religion hilft mir persönlich enorm, weil es vor allen Dingen mich davor bewahrt, mich so ein bisschen selbstzentriert zu beobachten und auch vieles ja in erster Linie davon, also von meinem Können, Wissen, Tun, Handeln und so weiter abhängig zu machen, weil natürlich bin ich auch nur ein ganz, ganz kleines Rädchen im ganz großen Getriebe, aber ich habe meine Funktion, ich habe meine Aufgabe, der muss ich auch gerecht werden, weil nochmal, kleines Rädchen, aber das ganz große Rad geht nur, wenn die kleinen Rädchen ineinander greifen. Und was es mich wo es mich sehr unterstützt, ist beim Thema Zweifeln und Grübeln. Weil das ist sicherlich so eine Thematik, wir haben das ja auch schon mal in einer Folge beleuchtet, dass das so das größte Übel ist unserer Zeit, dass wir letztendlich immer am Grübeln sind, immer am Zweifeln sind. Wir werden, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es gibt ja auch positive Manipulation, aber wir werden manipuliert, ob wir wollen oder nicht. Und wenn ich mich so ein bisschen jenseits des eigenen Ichs bewegen kann, ob das dann eben auch mal mit einem Gebet ist, ob das auch zum Beispiel ein gemeinsames Gebet ist mit der Familie. Wir haben im Moment, wie du ja weißt, den Fastenmonat, Ramadan-Monat. Das ist aus meiner Sicht ein sehr spiritueller Monat, eine sehr spirituelle Zeit. Und wenn man dann sieht, wie der Umgang auch untereinander ist, alleine schon, wie viele Menschen aus der Familie, aus dem Freundeskreis einladen zum Fastenbrechen. Da weißt du, das ist ein größeres Denken und es ist ein wertvolles Denken. Und ich fühle mich einfach gerade jetzt in der Zeit, aber insgesamt auch über die Religion einfach mit vielen Menschen verbunden, und zwar auch nicht nur rein dem Islam verbundenen Menschen, sondern einfach allen Menschen, weil es einen jederzeit erdet. Ne? Ich meine, das sind, ob das jetzt Gebete sind oder die Schriften in den jeweiligen Büchern, wenn man sich mal vorstellt, wie alt diese Schriften sind, was sie immer noch für Werte vermitteln, für Tugenden vermitteln, das ist schon aus meiner Sicht unglaublich und auch, also ich sag mal so, die müssten diese Bücher stets in den Top 100 auf der Amazon-Liste auftauchen, weil sie letztendlich inhaltlich betrachtet auch zeitlos sind und, wie ich finde, ziemlich wertvoll.
Ja. Ich sehe es genauso und ich komme immer wieder auch einfach auch zu Erinnerungen oder zu Begegnungen oder zu ja, Momenten, die schon auch spirituell sind und die auch so nicht zu erklären sind oder die, wie soll ich sagen, die spirituell sind. Und die Kraft geben, wenn sie sich bestätigen. hatte das ja vor kurzem, wie du weißt, im engsten Familienkreis irgendwie, wo eine blöde, tatsächlich wirklich noch eine schwere blöde Diagnose gefällt wurde, oder es gab da zumindest eine Ahnung. Und irgendwie war es eben so, dass ich irgendwie gedacht habe, nicht weil ich es nicht wahrhaben wollte, sondern ich habe gedacht, nee, das stimmt nicht. Das ist so nicht. Also ich gucke mir diesen Menschen an und bin mir sicher, diese Diagnose stimmt nicht. Und es ist natürlich gefährlich, dann in dem Moment zu sagen, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das stimmt nicht. Weil dazu, da machst du einen anderen Eindruck. Das ist, ich habe versucht, das dann auch zu erklären. Und in dem Moment konnte ich Kraft geben, aber trotzdem, du kennst es selber, die Götter in Weiß sind dann auch für eine bestimmte Alterszielgruppe die Götter in Weiß, und da nimmt man dann auch wirklich wahre Münze. Vielleicht nicht, was der Mikey da gerade erzählt, oder denkt oder fühlt. Und es ist auch irgendwie da völlig unerheblich, ob recht oder nicht, aber es stimmte. Also meine Ahnung stimmte. Es hat sich ja dann auch aufgelöst. Aber ich hatte das Gefühl, da ist eine Form von Energie und ich nehme diese Energie wahr und ich kann dir fast zu 100% sagen, und ich kann es nicht erklären, die Diagnose kam für mich nicht in Frage. Und das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel, und du kannst, jeder von uns wird wahrscheinlich, naja, ad hoc 5 bis 10 Momente, Geschichten parat haben, die man nicht verbuchen kann unter kann ich mir erklären. Kann man sich halt nicht erklären. Kann man eben, gibt es Menschen, die sagen, ja gut, guck mal, aber es gibt ja was zwischen Himmel und Erde, was wir dann eben einfach nicht kennen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt was wie Intuition. Es gibt etwas wie, Menschen haben eine gewisse Gabe, so wie du zum Beispiel. Also das ist ja auch das, was dein Kapital ist, dass du eine besondere Form, Art und Weise hast, auch schon oft jetzt hier im Podcast besprochen, mit Menschen umzugehen und auch mit den Gebrechen umzugehen, sie zu ertasten und zu erfühlen und so weiter. Ja, das ist ja auch eine Gabe. Und das hat jetzt, ist ja auch eine Form von, wenn du willst, Spiritualität. Weil natürlich, klar, wird vielleicht auf der Uni nicht unbedingt gelehrt, das fass einen Patienten auf diese und jene Art und Weise an und du erfährst mehr, als dir jeder MRT sagen kann, um es jetzt mal populistisch und zugespitzt zu sagen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern wahrscheinlich wird es eher so sein, dass dich Menschen angucken und sagen, na, auch mit Bill Gates befreundet. Also man muss da ja immer sehr vorsichtig sein. Ja, man muss ja immer vorsichtig sein, auch was man dann sagt, ja, oder wie man agiert. Das war nicht mehr, aber wem sage ich das? Ich denke, damit wirst du dann eine Erfahrung gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja für mich auch häufig, wir kommen ja ganz häufig in die Situation in der Medizin, dass uns jemand aufsucht und spätestens im zweiten, dritten oder vierten Satz heißt es dann, Sie sind meine letzte Hoffnung. Und da geht es manchmal um Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten immer in Relation. Für die Person ist es aber keine Kleinigkeit, sonst würde sie den Termin nicht machen. Und wäre auch schon nicht in mehreren Praxen gewesen oder in Kliniken, weil wir ja dann in der Situation, von der ich gerade berichte, die letzte Instanz angeblich sind. Und da gibt es natürlich Fälle, bei denen ich genau weiß, für die Person mag das so sein, aber das werden wir locker lösen. Das ist ein ganz häufiges Thema. Und es ist halt nur nicht, wie man so schön sagt, richtig besprochen worden, nicht richtig erklärt worden, weil wir natürlich auch grundsätzlich in der Medizin, vor allen Dingen auch in den Praxen, natürlich das Problem haben, Zeit pro Kontakt. Aber das ist ein anderes Thema. So, aber es gibt dann auch Fälle, wo ich mich bewusst der Spiritualität auch hinwenden muss, weil ich denke, boah, wie willst du denn die Nummer lösen? Wie willst du das hinkriegen? Und du weißt aber, dass die Person unheimlich viel Hoffnung in mich setzt in der Situation oder in den jeweiligen Arzt oder in die Ärztin. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und einfach mal so ein bisschen versuchen, uns mal von den gängigen, den gängigen Zugriffen, auch therapeutischen Zugriffen mal lösen und überlegen, was hat die Person, was tut ihr weh und wie könnte ich das unabhängig von der Grunddiagnose am einfachsten lösen? Und diese einfachen Dinge sind meistens die, die am meisten Impact haben. Das Problem ist nur, dass man manchmal, wenn jetzt jemand kommt und hat zum Beispiel den ganzen unteren Rücken verplattet und verdrahtet, also mit anderen Worten zum Beispiel so eine Versteifungsoperation der Wirbelsäule. Alles, du siehst auf dem Bild nichts außer Metall. Und die Person sagt, ich habe Rückenschmerzen ohne Ende. So, jetzt weißt du, ja, gewisse Dinge gehen ja gar nicht. Die Person kann nicht eingerenkt werden, weil alles voller Metall. Die Person kann sich kaum bewegen, weil alles versteift. Und trotzdem musst du versuchen, weil die Idee, um ihre Rückenschmerzen zu, also um die Rückenschmerzen der Person zu lindern, war der operative Eingriff. Und dieser operative Eingriff hat es nicht geschafft. Aber der ganze Rücken ist, wie gesagt, voll verplattet. Und dann hilft uns eigentlich immer ein Organ, was den ganzen Körper überzieht, nämlich die Haut. Und die Haut ist auch das Erste, was reagiert, wenn jemand Schmerzen hat. Entweder wird sie rot, sie wird schwitzig, sie wird teigig und sie wird pustelig. Also es gibt 1000 Varianten. Also versuche ich dann, also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so ist es nun mal, das ist die Realität. Also versuche ich, das zu beeinflussen, was die größte Körperoberfläche besetzt und benetzt, nämlich die Hautirritation. Weil die Haut ja mit mir kommuniziert. Und wenn ich die Haut behandle, egal womit, also nochmal, das kann eine Salbe sein, das kann die Hand sein, das kann was Physikalisches sein, Kälte, Wärme, Elektro, das kann eine oberflächliche Spritze sein, die in die Haut eingeführt wird. Damit schaffst du in den meisten Fällen die Schmerzen zu lindern, egal wie tief sie scheinen. Also bei jemandem, der, wie gesagt, den ganzen Rücken verplattet hat, geht man davon aus, das Skelett tut wahrscheinlich weh, die Nerven tun weh. Aber häufig ist das, was man an der Oberfläche sieht, auch das, was am meisten Beschwerden macht, nämlich die Haut. Und das ist etwas, was, ja, wie soll ich das formulieren, wenn man eben diesen Blick nicht erlernt, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, würde man nie auf die Idee kommen, zum Beispiel in dem Fall dann an der Oberfläche etwas Tiefes zu behandeln. Aber auch da geht's darum, dass man die Person mal von den Bildern dann ablenkt, weil die Person ist Laie meistens und denkt sich, ja, aber ich bleib mal bei dem Beispiel, ich habe doch den ganzen Rücken voller Metall, das ist doch alles steif. Wie soll das je besser werden? Und wenn man dann sagt, ja, aber das, was ihnen wehtut, vor allen Dingen das, was ich berühre, ist nicht die Tiefe, sondern ist die Oberfläche. Und die können wir beeinflussen. Und in dem Moment, wo du die Person vom Blickwinkel veränderst und vor allen Dingen glaubhaft darstellen kannst, dass wir was verändern und beeinflussen können, dann kann auch etwas Verrücktes oder in unserem Fall mittlerweile was Häufigeres und Herkömmliches entstehen.
Klingt nicht nur plausibel, sondern natürlich auch, krass irgendwie, dass wir in der Schulmedizin eben doch noch immer sehr viele herkömmliche Methoden anwenden und bei so den, wie soll ich sagen, eigentlich naheliegenden Dingen trotzdem oftmals gar nicht so drüber nachdenken. Ne? Das ist irgendwie schon krass. Also ich habe es jetzt auch wieder, geh einmal in ein Krankenhaus und du siehst halt einfach genau das immer und immer wieder. Wir sind im Jahr 2026 Und es wird herkömmlicher denn je, habe ich fast den Eindruck, praktiziert und auch in Anführungsstrichen geheilt. Anstatt dann einfach wirklich mal einfach auch mal in die Psyche einzutauchen und zu gucken, was ist da denn eigentlich los? Das ist mir ein totales Rätsel. Also ich hatte jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit eben einige Fälle, wo sehr, sehr, sehr klar ist und sehr, weiß ich nicht, also man muss da nicht in die psychische Tiefe gucken, um zu erkennen, dass da eben einfach auch viele psychische Momente dabei sind, die dafür gesorgt haben, dass Menschen wirklich einfach richtig krank werden können. Deshalb machen wir unter anderem ja auch diesen Podcast, weil wir ja auch immer wieder eigentlich an dem Punkt sind, dass Psyche und Physis so eng miteinander verwoben sind auf der einen Seite und dann doch wieder auch so fern voneinander sind. Aber man nicht nur, dass Menschen nicht oftmals nicht genug hingucken, auf der einen Seite sieht es mit unserer mentalen Gesundheit nicht unbedingt besser aus. Im Gegenteil, die Zahlen gehen ja in eine andere Richtung. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass sich trotzdem immer weniger Menschen öffentlich auch damit beschäftigen, was bitter ist, weil ich denke immer, ja, wir sind doch eigentlich weiter. Wir sind doch nicht mehr 1952, wo es eben ein Operationsbesteck gab und eine Lampe gab und eine dicke Packung Medikamente hinterher, sondern da sind wir doch eigentlich schon eine ganze Ecke weiter, aber augenscheinlich wohl dann doch nicht. Und das muss einem schon zu denken geben. Und da sind wir noch nicht bei spiritueller Heilung. Also, nee. Das ist zwar etwas, was sehr privat ist, finde ich, irgendwie. Also, es ist ja Quatsch, weil auch alles, was die Physis angeht, ist privat. Aber gefühlt ist es so, dass wenn man jetzt von spiritueller Heilung spricht, dass das wirklich was sehr Persönliches ist. Oder auch ein Luxus ist. Nenn es, wie du willst. Nochmal zurückkommen zu diesem Verlag zum Beispiel, wo es einfach so ist, dass es gibt einige von diesen Verlagen, die auch alle Bücher verkaufen und alle Utensilien, die man so braucht, um sich weiterzubilden. Und du kannst mir glauben, denen geht's nicht schlecht. Also es ist ein Markt, und zwar ein immer größer werdender Markt. Und es geht dann auch in den Bereich der Esoterik. Wo Menschen einfach suchen. Du merkst, Menschen suchen. Es ist eben, sie verlassen sich nicht mehr alleine auf das, was der Hautarzt sagt, sondern mehr und mehr, aber das machen sie eher im Geheimen oder eher für sich, sind sie auf der Suche nach Alternativen, was erstmal ja was Gutes ist. Und auf der anderen Seite auch irgendwie traurig zu sehen, dass das nicht so Thema ist, wie es vielleicht eigentlich Thema sein sollte.
Nee, vor allen Dingen ich möchte mal ein Zitat wiedergeben, das habe ich in der Zwischenzeit kurz gesucht, wenn es vor allen Dingen um das Thema Heilung an sich geht. Und zwar stammt das, nee, machen wir anders. Ich lese es mal vor. Der Arzt der Zukunft wird keine Medizin mehr verabreichen, sondern seine Patienten vielmehr dazu anregen, sich für den menschlichen Körper, für Ernährung und für die Ursache und Prävention von Krankheiten zu interessieren. Die Frage ist nun, wann beginnt die Zukunft? Von wann ist dieses Zitat? Also ich möchte jetzt nicht fragen, von wem, das ist schwierig, aber von wann würdest du das einordnen? Also ist er eher aktueller, ist das uralt?
Das ist wahrscheinlich sehr lange her. Nö, das ist wahrscheinlich uralt. Ich würde sagen, ja, das ist wirklich alt.
So ist es. Thomas Edison, unter anderem der Erfinder der Glühbirne, 1903. Und für mich kannst du, ja, aber du kannst auch 2026 da reinknallen. Also, sagen wir, Mike Kleiss, Zitat 2026, der Arzt der Zukunft. Und genau das ist das Thema. Und was bedeutet, der Arzt der Zukunft wird seine Patienten für Punkt, Punkt, Punkt interessieren? Ja, ganz einfach. Er wird seine Kunden, wie ich es gerne sage, aufklären. Er wird sie davon überzeugen und letztendlich daran glauben lassen, dass es funktioniert. Und letztendlich könnte das einer der spirituellen Heiler der damaligen Zeit gewesen sein, aber er war ja zumindest jetzt nicht unbedingt am Operationstisch aktiv.
Dann würde ich sagen, lass uns Herrn Edison mitnehmen in diese kommende Woche eigentlich und mal weiter ein bisschen darüber nachdenken. Finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusszitat. Ob von 1903 bis 2026, ob da wirklich so wahnsinnig viel passiert ist oder ob man sich den alten Edison doch nochmal rausziehen muss und nochmal drüber nachdenken muss, was der damals gesagt hat und vielleicht dann doch langsam mal in die Moderne switchen. Lieber Burak, ich danke dir sehr für eine sehr spirituelle Folge heute mal und freue mich auf die nächste Folge, die ganz, ganz anders sein wird. So viel können wir, glaube ich, schon mal spoilern.
Ja, ich bin gespannt, was du dir aus dem Hut gezaubert hast. Dann wünsche ich dir eine Runde. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Woche. Und ich werde mich mal ein bisschen eingrooven auf das Thema der nächsten Woche.
Das werde ich auch. Ich wünsche ein schönes Wochenende euch da draußen auch und bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.